Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder soweit.
Was?
Hier ist der bereitsgesehen.de Podcast.
Auch bekannt als der kulinarische Podcast.
Absolut. Für Leckerschmecker.
Ja, Podcast über Schokowaffeln.
Ja.
Über Erdnüsse. Und jetzt?
Über Popcorn. Popcorn. Entschuldigung, wir essen gerade Popcorn. Aber es passt einfach.
Ganz ehrlich, das ist unser 325. Podcast. Ich glaube, mittlerweile hat sich das etabliert, dass wir dabei einfach so ganz unhöflich mampfen.
Ja, ich meine, es soll animieren. Es soll ja auch dazu verleiten, dass man, wo man auch immer diesen Podcast hört, auch sagt, Mensch, Popcorn.
Richtig.
Oder Schokowaffeln.
Oder Schokowaffeln. Aber jetzt zum ersten Mal in unserer 300 Jahre langen Podcast-Geschichte essen wir jetzt wirklich das Filmessen schlechthin.
Ja, deine Popcornmaschine hat auch so lange gedauert.
Popcornmaschine, ja. Die Mikrowelle mag es nicht, wenn du sie Popcornmaschine nennst. Die Mikrowelle. So, was machen wir heute? Wir dachten uns, das Internet ist voller Listen. Listen, so auch Abzählungen oder Aufzählungen von 1 bis irgendwas.
Die 10 besten Michael Bay-Filme haben wir ja schon.
Haben wir schon, richtig. Das war ein voller Erfolg. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch ein Trauma. Ja, du hast mich wieder an Bad Boys 2 erinnert. Das war unerfreulich.
Bist du ein Schwacher oder bist du ein Macher?
Und ich hatte 3 Wochen lang ein Ohrwurm von dem Faith Hill-Lied. Mhm. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist. Es ist halt nur, ja, man wird es nicht wieder los. So, wir machen Listen.
Richtig.
Und zwar dachten wir uns, wir hauen einfach mal raus unsere 10 liebsten Komödien. Damit es auch endlich mal was zu lachen gibt in diesem Podcast.
Ha.
Sehr schön.
Jetzt müsste man ja erstmal definieren, was Comedy für einen ist.
Richtig. Wie das nämlich immer so ist bei Listen, die sieht heute so aus und morgen so. Und ich hatte wirklich, ja, was heißt Problem, aber ich hatte mir schon so meine Gedanken gemacht, weil ich bin bei so Listen auch immer pingelig, was ich da drin habe, wie sehr repräsentiert mich das, aber wie sehr entspricht es auch der Wahrheit, was ist besser, was ist schlechter und was sind die Parameter. Und da gibt es einfach so ein paar Faktoren, die manche Filme, die ich eigentlich super, super, super finde, für mich ausschließen, auf einer Liste der besten Komödien zu landen. Zum Beispiel, ist Der große Diktator eine Komödie?
Ja.
Für mich zum Beispiel eher nein. Da haben wir wieder die Kontextfrage und für mich ist es zu wenig wirkliche Gags, obwohl viele Gags, aber zu wenig wirkliche Gags. Und spätestens bei der Abschlussrede von Chaplin keine Ahnung, ich fühle mich dann nicht mehr in einer Komödie, sondern in einer Tragikomödie mit sehr ernstem Hintergrund. Gleiches gilt für den Ernst Lubitsch-Klassiker To Be or Not To Be, auch eine Quasi-Komödie in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Oder Stanley Kubricks Dr. Strangelove, der auch häufig als Komödie geführt wird, aber für mich eher so, ja, ich weiß nicht, was es ist, aber für eine richtige Komödie fehlen dann doch die Lacher. Ja. Also die durchgängigen Lacher. Es gibt genug Lacher, aber es ist nicht von vorn bis hinten auf Lacher aus.
Also ich habe einen Film bei mir auf der Liste gehabt, den ich dann wieder rausgenommen habe, weil ich dachte, wenn ich den als Komödie nenne, wird man mich wahrscheinlich zu schief anschauen.
Möchtest du sagen, welcher?
American Psycho.
Ja, ich kann verstehen. Ich kann sowohl verstehen, warum du den witzig findest, als auch, dass du Skrupel hast, den wirklich zu nennen. Kann ich verstehen.
Ich habe eine sehr schwierige Beziehung zu diesem Film. Ich finde, man muss natürlich auch, man darf nicht vergessen, dass das Buch ein ganz, ganz anderes Extrem ist.
Und das Buch ist,
über das Buch will ich niemals lachen.
Übelst, teilweise.
Das ist echt so heftig, wie etwas, was sehr heftig ist.
Sehr schön.
Aber
wie kaltes Popcorn.
Aber der Film hingegen ist so böse Satire. Und ich meine, sicherlich hat er auch seine fragwürdigen Elemente und Ansichten. Aber
ja, ich wollte kurz was einwerfen.
Ich denke, wenn man den spätestens das 13. Mal sieht, dann kann man ihn so lustig finden. Und in dem Fall würde ich ihn zu meinen Lieblingskomödien zählen. Aber ich glaube, er ist für viele nur bedingt eine Komödie, deswegen habe ich ihn jetzt mal in meinem schweren Reglement hier rausgelöst.
Bei dem American Psycho Film sieht man, um mal auf den vergangenen Podcast zurückzuweisen, sieht man, was tonale Kontrolle eines Regisseurs ausmacht. Denn wie heißt sie?
Mary Harron?
Mary Harron, genau. Ich war gerade bei Mary Lambert, die aber Friedhof der Kuscheltiere gemacht hat. Nein, Mary Harron. Die versteht es besser, etwas Grausames witzig zu machen, ohne dass man sich hinterher dafür schämen muss. Und dann auch so Sachen wie sind die Woody Allen-Filme oder die Wes Anderson-Filme Komödien. Manche vielleicht mehr, manche weniger, aber ich habe da Schwierigkeiten, weil Wes Anderson generell ist immer so eine gewisse Tragik oder sowas mit drin, eine Melancholie.
Kein Kommentar.
Und die Woody Allen-Filme, klar, manche sind klare Komödien, die dann aber für mich nicht witzig genug sind. Und dann ein Meisterwerk wie Annie Hall oder Manhattan oder Hannah und ihre Schwestern sind für mich mindestens zu gleichen Teilen Dramen oder so. Deswegen tauchen sie bei mir auf der Liste nicht auch auf, obwohl ich sie als generelle Einzelfilme vielleicht sogar über den meisten, so zumindest über die Plätze 10 bis 5 oder so bei mir packen würde. Oder sowas wie Harold und Maude, Lost in Translation, die Reifeprüfung. Ist für mich alles so ein bisschen schwammig. Weil,
würde ich auch nicht als Komödie
sehen. Und ich hab, wie gesagt, das Internet ist voller Listen. Ich mache an dieser Stelle mal einen Shoutout, wie man heutzutage sagt, zu einer Internetseite namens Letterboxd.com. Ich glaube, Boxd mit XD am Ende, weil wir sind ja modern und kürzen ab.
Ja.
Wo es im Prinzip, das ist so eine Art IMDb für Leute, denen IMDb zu, ja, nicht zu Mainstream ist, aber ein bisschen zu überlaufen ist. Und da geht es insbesondere um Listen. Und da habe ich mir so ein paar Listen angeguckt mit den besten Komödien. Und da tauchen solche Filme eben auf, wie eben Lost in Translation. Der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, oder auch The Apartment, der aber als wirkliche Komödie nicht so ganz ausreicht. Oder auch, das sind Tragikomödien oder auch romantische Komödien wie Harry und Sally, der super ist, aber für mich mehr als Romanze überzeugt als reine Komödie. Oder der koreanische My Sassy Girl, 4 Hochzeiten und eine Todesfall. Die sind alle nicht dabei. Das gesagt, so als Disclaimer, bevor man mich in der Frage, warum fehlt der und der, legen wir los. Ich will anfangen, weil ich habe ehrlich gesagt 11 Filme.
Komm,
fang an. In einer Top 10. Ja, Moment. So. Denn ich möchte auf einen Film aufmerksam machen, den ich extrem witzig finde, der sehr selten zu finden ist auf solchen Listen.
Postal?
Fast. Es ist ein Film von einem deutschen Regisseur.
Postal?
Nein, immer noch nicht. Auch nicht Alone in the Dark.
Ist es eine Game-Verfilmung?
Nein. Es ist ein Film von 1919. Ja, richtig gehört. 1919. Der ist bald 100 Jahre alt, der Film.
Mhm.
Und zwar handelt es sich dabei um Die Puppe von Ernst Lubitsch. Es ist logischerweise ein Stummfilm. Und es geht darum, da ist ein Mann, der baut, ja, Puppen, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Roboter, die absolut menschenecht aussehen. Und dann will er eine von diesen lebensechten Puppen an so einen reichen Pinsel verkaufen, der nur eine Roboterfrau kaufen will, damit er heiraten kann, weil sonst verliert er sein Königreich oder so. Und weil aber die Puppe, die nach seiner eigenen Tochter gebildet ist, gerade defekt ist, tut seine Tochter so, als wäre sie diese Puppe und bewegt sich dann so mechanisch wie eben ein Roboter und tut es, als wäre sie der Roboter und geht dann mit dem komischen Prinzen mit, muss immer wieder so tun, als wäre sie diese Puppe. Und das ist absolut herrlich. Das Konzept ist schon super und es ist Stummfilm und das Ganze hat so eine Rahmenhandlung, dass das Ganze so ein bisschen als ja quasi Märchen outet, so als wäre Stummfilm noch nicht befremdend oder entfremdend genug. Sagt der Film auch noch hier, das ist alles so ein bisschen märchenhaft, überstilisiert und so weiter. Und dann, ja, geht es darum, dass sie eben so tut, auch auf großen Empfängen oder so, dann zur Hochzeit, dass sie es eben so tun muss, obwohl, dass sie ein Roboter ist, obwohl sie eine echte Frau ist. Und sie ist ein bisschen frech. Und es ist, die Schauspielerin heißt Ossi Oswalda. Kein Scheiß. Und ihre Performance ist einfach, das ist der halbe Film. Sie in dieser Rolle, wie sie da immer so, ja, man könnte das Slapstick nennen, ist es aber nicht so weiter. Das ist verdammt witzig. Und
von 1919,
meine 19.
Damen und Herren.
Ja. Und das ist einfach so eine Sache. Viele sagen ja, man muss Stummfilme immer anders bewerten, aber das ist nur so halbrichtig. Ich finde, man muss einfach nur genügend gucken, um zu gucken, was die anderen in derselben Zeit gemacht haben. Ja, das wäre meine Sondernennung.
Soll ich dann mal mit der Nummer 10 in diesem Top 10 Podcast anfangen?
Ja, legen Sie los.
Okay, dann fange ich mal ganz dreist an mit was sehr kommerziellen, was wahrscheinlich jeder kennt, was jeder gesehen hat und was viele auf ihrer Liste haben, und zwar Ghostbusters.
Ghostbusters. Ghostbusters ist bei mir bestimmt in der Top 20, aber ich nehme das schon mal vorweg, in der Top 10 natürlich, aber Ghostbusters ist super, ohne Frage.
Ghostbusters ist einfach fantastisch. Ich meine, nicht nur die Figuren sind fantastisch, denn Das Schöne ist, dieser Film ist im Grunde eine Geschichte über ein paar Handwerker, mehr oder weniger.
In gewisser Weise.
Deren Profession halt, naja, etwas Übernatürliches ist. Und diese heruntergekommenen, naja, Hausmeister sozusagen, räumen halt da auf, wo es niemand mitkriegt oder wo es niemand für nötig hält, nämlich beim Übernatürlichen. Und die Charaktere sind fantastisch, angefangen schon von Bill Murray als der Anführerwissenschaftler, der eigentlich gar keinen Bock auf diesen Krempel hat.
Der hatte keinen Bock und ist herablassend, aber trotzdem irgendwie...
Hat aber dann irgendwie doch irgendwie Herz, obwohl er mit denen in seinen Augen Losern abhängt. Dann hast du Dan Aykroyd als absolut überenthusiastischen Übernerd.
Dann da tun sich so ein bisschen Parallelen zur realen Welt auf bezüglich Ghostbusters 3, oder? Dan Aykroyd als enthusiastischer Typ, ja, lass machen. Und Bill Murray als, nee, ihr seid alle Nerds, ich hab keine Lust.
Ja, stimmt schon. Ghostbusters ist einfach ein Film, auch der top geschnitten ist. Also da gibt's kaum Filmmaterial drin.
Ja, das finde ich auch. Der hat perfekt ausbalancierte Handlungsakte, perfekten Spannungsbogen, super Figuren.
Das Theme ist fantastisch.
Oh, ja.
Letztendlich geht alles nur um Gozer.
Ich mag den Moment, wo Ray, ja, ich glaube Ray, irgendwie einen Vorschlag macht, von wegen, wir sollten sie ausschalten, und Bill Murray sagt, go get her, Ray! Und er steht einfach nur und keiner will eigentlich vor uns gehen. Ist ein schöner Moment, also ist ein guter Film. Wie gesagt, bei mir bestimmt Top 20 oder Top 15.
Der zweite Teil ist ein Murks und ein dritter Teil ist nur eine halbwegs gute Idee. Wenn man was Neues machen würde, okay, wenn sie den dritten Teil machen wollen, nicht okay.
Ja, ich glaube auch, das ist deutlich, definitiv schwierig.
Aber neues, junges Ghostbuster-Team, klar, warum nicht? Müsste dann halt nur anders sein.
Müsste nur anders sein, genau.
Ja. Was sind deine Nummer 10?
Meine Nummer 10 nennt sich Panico Village oder auch Cowboy, Indianer und Pferd.
Das ist, wer halt, kennt ihn nicht?
Das ist die Filmversion der ich glaube, nur im Internet, von der belgischen Animationskurzfilmserie, die es im Internet gibt, Cowboy, Indianer und Pferd, wo diese Hartplastikfiguren, die es in den Kinderzimmern der etwas älteren Generationen gab, die eigentlich unbeweglich sind, die aber für diese Filme wirklich gemacht wurden.
Moment, du meinst die gleichen Soldaten wie hier bei Toy Story?
Nee, ein bisschen größer und richtig angemalt. Also die sind so, ja, ich sag mal 7, 8 bis 10 Zentimeter groß, diese Figuren. Und ja, Panico Village ist Cowboy, Indianer und das Pferd sind so eine Art WG. Und Cowboy und Indianer, das sind kleine Jungs, die nur am Rumrabauken sind und Blödsinn machen, und das Pferd, das natürlich sprechen kann, ist so ein bisschen der alte, weise Vater, der so ein bisschen amüsiert über die beiden Jungs guckt und sagt, ja, die beiden müssen sich noch ihre Hörner abstoßen. Und ich kann nicht mal wirklich sagen, ob der Film eine Handlung hat. Klar, er hat eine, da tauchen so Leute aus dem See auf und klauen Häuser, sie klauen gebaute Häuser.
Und sind das die Humanoids from the Deep?
Fast. Und aber im Prinzip ist es so eine absolut Anarcho-Slapstick, unbeschreiblich Gaga-Aneinanderreihung von absurden Situationen, schrillen Dialogen, die insbesondere, oder die auch, wenn man des Französischen nicht mächtig ist, mit Untertiteln sehr, sehr gut kommen, auch dann dank der tollen Sprecher. Also es ist einfach unbeschreiblich hysterischer Schriller, Blödsinn, aber im besten Sinne des Wortes.
Wie lange geht das?
Ich glaube nicht mal 90 Minuten. Mhm. Also einfach als purer Fun, pure Unterhaltung. Ich will nicht sagen ohne Sinn und Verstand, aber Sinn und Verstand sind spielen die zweite Geige. Es geht einfach nur um pure kindliche Energien und Freude an Blödsinn. Und wenn man Freude an Blödsinn clever macht, und da habe ich noch mindestens einen Titel auf dieser Liste, der ähnlich ist, dann funktioniert das richtig gut.
Hört sich gut an. Also Geheimtipp?
Ich habe...
Für die anderen 99% der Menschheit, die ihn nicht kennen.
Cheffe, auf unserer Seite existiert bereits eine Kritik zu dem Film.
Oh, da könnte man ja mal nachschauen.
Ja.
Also sie lesen und kommentieren. Machen.
Machen. So. Nummer 9.
Nummer 9. Okay. Ich habe ja gerade gesagt, dass Ghostbusters ein sehr kommerzieller Eintrag ist. Jetzt geht's bei mir auch weiter mit einem armenischen Stummfilm aus dem Jahr 1713 cool. In 3D.
Das sind meine Liebsten. armenische Stummfilme aus dem 18. Jahrhundert.
Es gibt ihn nur in einer kolorierten Fassung, der heißt American Pie.
Ein armenischer Kurzfilm aus dem 18. Jahrhundert. Heißt American Pie.
Jim und der Kuchenmann.
Jim und der Kuchen. Er geht zurück auf eine alte armenische Volksweise.
Große Volkssage, genau. Ja. Wenn der Mann mit dem Kuchen.
Ja, American Pie.
American Pie war ein ich glaube 2000 oder 2001 kam der raus.
Kam nicht 99 raus?
In Armenien nicht.
Und stimmt, damals waltest du noch im Ausland.
Und der Film kam so im Grunde kurz vor Ende meiner Schulzeit raus und traf irgendwie für mich so den passenden Zeitgeist. Ich fand die vorher gab es ja keine wirklichen gelungenen Komödien. Also nicht in der direkten Zeit. Davor hatten wir so die Filme von Youth und so.
Aber ja, dafür, für den Komödien, aber mehr so. Aber
dafür war ich halt zu der Zeit noch zu jung.
Ja.
Und American Pie war ein Film, der richtig toll geschriebene Jugendliche hatte, natürlich überzeichnet, teilweise übertrieben.
Ja, aber es ist halt eine Komödie da. Bis zu einem gewissen Grad muss man überzeichnen.
Ein bisschen Kitsch ist auch drin, aber ich finde, da wurden Kultfiguren geschaffen. Zumindest für Teen-Komödien, was man da an Kultkomödien schaffen kann. Und der Film funktioniert auch heute noch. Er ist zwar albern und teilweise derbe, aber ich meine, es sind Schulfilme, die sind halt so. Und dafür hat er irgendwie vor allem zum Schluss hin noch jede Menge Herz. Die Sequels verlieren das natürlich, da geht es eigentlich nur noch darum, noch derbere Sachen zu finden. Ich meine, Stifler ist auch an den Filmen lustig, klar, keine Frage. Aber der erste Film würde ich zu meinen Lieblingskomödien zählen. Allein schon, weil ich ihn bestimmt 30 Mal gesehen
habe. Ja, offensichtlich. Ich mag den ersten auch, gerade weil, wie du schon sagst, der erste will ich noch, da glaubt man, dass die Jungs wirklich Kumpel sind und da merkt man auch so eine Verbindung zwischen denen. Und dass es eben nicht nur um, ja, endlich mal eine Knallen geht, sondern dass sie eben auch auf unterschiedliche Weise, Jim und Kevin und wie sie alle heißen, machen ja unterschiedliche Erfahrungen. Und das finde ich durchaus gelungen, ja. Ich mag den auch, wenn er auch nicht ganz so hoch ist bei mir, nicht im Ansatz wie bei dir.
Nämlich Platz 12.
Nee.
11 haben wir gerade gesehen, also ist er Platz 12.
Nee, ich glaube, in meiner Top 20 kommt er garantiert nicht drin und selbst Top 30 wird knapp. Ich glaube nicht mal Top 30.
Was sind deine Nummer 9?
Meine Nummer 9, Black Dynamite.
Ohne Scheiß?
Ohne Scheiß. Black Dynamite als quasi in dieser neuen Ära des Spoof-Films, die ja die 2000er so beherrschten, ist das. Ich habe Hobo with a Shotgun noch immer nicht gesehen. Oder MacGruber. Ich habe sehr viel Interesse an MacGruber. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Das ärgert mich. Aber in dieser Ära des Spoof-Films ist Black Dynamite so ziemlich das schillernde Beispiel, wie man das richtig macht. Weil auch das hier wieder megamäßig bekloppt, aber mit Herzblut und Passion bekloppt sein. Und das zahlt sich aus. Und der Film ist endlos zitierbar. Michael J. White ist, man sagt immer, Schauspieler sind für gewisse Rollen geboren. Aber Michael J. White ist für diese eine Rolle geboren worden. Und
absolut.
Er hat auch, glaube ich, mitgeschrieben am Drehbuch und so weiter. Und das merkt man. Einige Szenen sind so unbeschreibbar. Irgendwie, ich glaube, da gibt es eine Szene, wo, glaube ich, ein Maßriegel so ein bisschen Jeff Goldblum-artig den Assoziationsauslöser gibt für eine absurde Aneinanderreihung von Vergleichen und Assoziationen, die dann zum geheimen Versteck des Schurken geht und wie hier Blaxploitation teilweise auch mit dem Eastern und mit 70er Jahre quasi Pornos verbunden wird mit der berühmten Szene, wo drei halbnackte Frauen aus dem Bett von Black Dynamite aufstehen und Black Dynamite sagt, seid ruhig, ihr weckt die anderen Schlappen auf und da sind noch drei Frauen drin. Das ist so die Art von Ironie, wo man selbst sowas extrem Macho-Sexismus-Witze wirklich so verarbeitet, dass sie wirklich ernsthaft konsumierbare und wirklich, wirklich, wirklich witzige Szenen werden. Und damit ist der Film proppevoll.
Absolut. Also der Film ist gleichzeitig Parodie, wie auch ja im Grunde Tribut für viele dieser Filme, auch für die 70er Bond-Filme Roger Moore.
Bist du ein bisschen ganz, ja. Der und Roger Moore ist ja mit seinem quasi Blaxploitation Bond gestartet.
Ja, Live and Let Die. Genau. Ja, Michael J. White, ich meine, er war Spawn und in Universal Soldier, aber das ist seine Rolle.
Das ist seine Rolle.
Vor allem, das ist auch mal ein Film, der, viele haben ja versucht, ich meine, Tarantino ist teilweise sehr beeinflusst von der 70er Regieart, gerade was Blaxploitation und sowas betrifft. Viele haben versucht, Tarantino nachzuahmen, der die im Grunde schon nachgeahmt hat. Und keiner schafft es. Aber Black Dynamite schafft es. Sogar fast noch besser.
Weil er nicht Tarantino kopiert, sondern weil er sich wirklich die B- und C-Filme der 70er angeguckt hat und wirklich konkret mit denen gearbeitet hat. Und ich meine, der Film hat ja auch nur $3,50 oder so gekostet. Ja. Also war sehr günstig und das kommt dem Film bei diesem Konzept sehr zugute.
Ein bisschen mehr gekostet hat meine Nummer 8. Michael J. White spielt nicht mit. Schade. Aber da wäre sicher auch Platz für ihn gewesen, denn der Film geht fast 3 Stunden.
Okay. Ein Komödien-Epos.
Ja, mir tut es auch schon fast leid, denn der Film stammt aus diesem Jahr. Ich weiß, normalerweise sollte man gesehene Filme ein bisschen weiter sacken lassen, aber ich finde diesen Film so fantastisch, dass er jetzt schon in meiner All-Time-Top 10 ist. Ich meine, wer weiß, was nächste Woche anläuft, ne? Aber vielleicht der neue Planet der Affen, vielleicht wird der ja diesen verdrängen, ich glaube nicht. Hier geht es nämlich um Wölfe. Wölfe an der Wall Street. Wolf of Wall Street.
Okay.
Martin Scorseses Exzess-Epos über,
schön,
über den absolut durchgeknallten und größten Wahnsinnigen Jordan Belfort, der sich mit unglaublicher Dreistigkeit unglaublich reich gemacht hat.
Unglaublich.
Und dieser moderne Wall Street Scarface, würde ich ihn fast nennen.
Gordon Gekko.
Ist so lustig von Anfang. Ich meine, der Film geht 3 Stunden und der ist von Anfang bis Ende so lustig, ohne natürlich seine Substanz zu verlieren. Und allein das Schlussbild, die letzten 1-2 Minuten sind...
Mit dem Kulli,
genau. Sind, auch was das ganze Zurückblicken betrifft, nochmal so lustig. Und oder auch alle 10, wo er total auf Drogen... Ich meine, das sind fast alle 10. Aber die 10, ja. wo er auf diesen Qualos ist mit...
Wenn er sich mit Jonah Hill um das Telefonkabel windet.
Wo er mit seinem Lamborghini versucht.
Und das, ja,
es ist so köstlich. Also auch DiCaprio spielt diese physische Comedy so gottgenial. Also ich liebe den Film jetzt schon.
Ich finde ihn auch richtig, richtig gut. Aber aus zwei Gründen wird er bei mir jetzt nicht auf der Liste stehen. Grund 1, zu zeitnah. Muss ich mindestens noch ein zweites Mal gucken und ein bisschen sacken lassen. Und Grund 2, das ist wieder so eine Geschichte. Ist es wirklich eine Komödie? Ich habe viel, 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 viel gelacht, aber...
Es soll keine sein, aber...
Aber das ist halt auch nur so Alibi-Grund, dass ich ihn einfach nicht in Erwägung ziehen muss und deswegen plane, andere Filme zu machen. Halt, so, ich mache mir das Leben so, wie es mir gefällt.
So scheint es.
Ja, so frei bin ich. Nee, auf jeden Fall Tip-Top-Film. Ohne Frage. Meine Nummer 8.
Achtung,
hoho. Ein kleiner, extrem unbekannter Film, noch unbekannter als die ersten beiden, die ich genannt habe.
Mm.
Ja, The Big Lebowski.
Ja, den kennt doch keiner.
Ja. Ich würde nicht mal sagen, es ist mein Lieblings-Coen-Film. Vielleicht Nummer 2 oder 3. Aber von den Coen-Komödien ist es die reinste Komödie und die witzigste Komödie. Und auch hier wieder. Ohne Ende zitierbar, coole Figuren, Blödsinn mit Stil und trotzdem einer konkreten Handlung. Allein wenn ich da darüber denke, wie der Dude ganz klug sein will und sich die Notizen, die jemand auf dem Post-it-Block gemacht hat, mit einem Bleistift durchschraffieren will, während eines Telefonates. Und er will die durchschraffieren, damit er die geheime Botschaft, die er da glaubt zu finden, lesen kann und dabei kommt heraus irgendwie so eine perverse Zeichnung von einem Dödel oder so. Allein die Szene herrlich. Die Nihilisten hier von wie heißen die, Autobahn mit dem Hitalbum Nagelbrett. Die Träume mit Julian Moore, ihre Kunst ist vaginal, mit den riesengroßen Bowling-Pins und so weiter. Die Musik, generell Jeff Bridges. Er hat auf meinen gottverdammten Teppich gepinkelt.
John Goodman,
ja.
Oder John Turturro.
Als Jesus, nobody fucks with the Jesus, ja. Wie er seine Bowlingkugel poliert.
Mein Gott.
Wie John Goodman über Vietnam redet, wie Bowling nicht ist wie Vietnam, weil es hier Regeln gibt. Herrlich, herrlich. Absolut, zu Recht ein absoluter Kultfilm.
Ich glaube, da wirst du auf viel Zustimmung stoßen.
Ja, wenn nicht im Zauber.
Meinst du?
Ja.
Ich glaube, der Dude hat sich seinen Platz schon verdient. Ich muss auch gestehen, in Antizipation, so, auf deine Liste, ich hätte ihn auch fast in meine gepackt, aber ich hätte Gold drauf wetten können, dass du ihn nennst. Also dachte ich mir, damit es keine Doppelung gibt, habe ich ihn bei mir rausgelassen.
So, also bei dir auch in Schlagdistanz zu Top 10?
Würde ich schon sagen, ja. Ganz in der Nähe von Killer Clowns from Outer Space.
Ich finde ja Surf-Nazis machen da ein Best.
Der Titel ist super, der Film nicht.
Ich habe ihn nie gesehen.
Toxic Avenger ist zum Beispiel viel besser.
Welcher? Der vier Toxic Avenger?
Der erste.
Der vierte?
Der zweite.
Der dritte? Der. So. Wie sieht's denn aus mit Nummer 7?
Nummer 7 ist auch bei mir ein Film ohne Regeln.
Ohne Regeln?
Der so ein bisschen wie Vietnam halt, ne?
du
es ist aber Vietnam zu Weihnachten.
Was?
Vietnam zu Weihnachten. Und zwar Schöne Bescherung. Ich meine, von den Griswolds-Filmen.
Ach, die Griswolds, ich muss
mit Chevy Chase gibt es ja mehrere.
Die Griswolds, ja.
Es gibt ja so ein paar, wo sie durch die Gegend reisen. Hier zu diesem Freizeitpark und durch Europa. Genau.
Also der mit dem Freizeitpark ist der mir am bewusstesten im Kopf ist.
Und dann gibt es noch einen in Vegas. Aber der zu Weihnachten ist der beste. Mit Onkel Eddie.
Ist das der Tote? Nein.
Randy Quaid ist Onkel Eddie.
Ist eine Weile her, wie du vielleicht an meiner naiven Nachfragerei jetzt schon direkt gemerkt hast.
Und dieser Film ist so fantastisch, denn zum einen wirft halt einen ganz interessanten Blick auf diese ganzen Weihnachtsklischees mit Familienpflichttreffen und so. Und mit den bizarren, ja, Familienanhängseln, die man so zu sich einladen muss, nur weil es irgendwie die Tradition ist. Und den Schwägerinnen und so. Und gleichzeitig, der Film ist halt extrem derbe und Chevy Chase leidet den ganzen Abend bei all dem Scheiß, der da passiert. Und es wird immer noch schlimmer. Aber auch wie American Pie ist es eine Komödie, die irgendwie auch sehr viel Herz hat. Es ist nicht einfach nur, guck dir mal die krassen Leute an, die da irgendwie echt Schabernack treiben. Sondern da ist halt irgendwie so dieses typisch amerikanische, so Familienverbundenheit zu Weihnachten. Und es endet halt ganz nett. Für mich ist es ein Klassiker. Ich habe ihn als Kind oft gesehen und ich glaube, ich werde das auch so schnell nicht aufhören.
Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen, deswegen kann ich nicht mehr wirklich sagen, ob ich ihn mag. Aber ich mochte die Griswolds-Filme mal, deswegen gehe ich davon aus, dass sich das nicht so extrem geändert hat. Ja, meine Nummer 7. Ein kleiner, mal wieder uralter Film und das ist diesmal keine Verarsche. Film namens Arsen und Spitzenhäubchen.
Ich wusste es.
Warum wusstest du es?
Ich wusste es. Ja. Ich hätte es hier aufschreiben, ich hätte Geld gewinnen können.
Ja, dann frage ich dich ab von nun an, was du glaubst, was noch fehlt.
Okay.
So. Arsen und Spitzenhäubchen mit Cary Grant. Und ja, es geht im Prinzip darum, die Tanten von Cary Grant leben zusammen, alte, betagte Tanten leben zusammen und die haben sich ans Ziel gesetzt, alte, einsame und traurige Männer, die keinen Sinn mehr im Leben sehen, ja, zu einem netten Tee einzuladen und sie dann zu vergiften, damit sie in Frieden sterben.
Das ist aber nett.
Ja, es ist sehr schwarzhumorig, basiert auf einem Theaterstück und Cary Grant als Neffe kommt da vorbei, hat natürlich noch seine Verlobte mit dem Schlepptau. So ein verrückter anderer Gast, der sich für Präsident Theodore Roosevelt hält, geistert noch durchs Haus. Und es ist so halb, es ist nein, nicht mal so halb, aber es ist so ein bisschen wie diese typischen 30er, 40er Jahre Komödien, von denen gleich noch Spoiler eine kommt auf meiner Liste. In denen Cary Grant häufig die Hauptrolle spielt, so ein bisschen Screwball, so ein bisschen, aber auch schwarze Komödie und was da passiert mit den Tantchen, die überhaupt nicht einsehen wollen, was die da machen, dass das schlimm ist. Und mit Cary Grant, der nach und nach seinen Verstand verliert, was da alles auf ihn zukommt. Seine Verlobte, die das alles mitkriegt. Er weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Einfach ziemlich schön durchknallter, altmodischer Spaß, der heute immer noch witzig ist und auch immer noch diesen bösen Dreh hat. Der das Ganze aber nie eskalieren lässt.
Also sehr, sehr klassische Komödie.
Ich weiß nicht, ob das klassisch ist, weil so viele Komödien gibt es nicht, wo zwei ältere Damen in einer Komödie andere Männer vergiften. Aber auch hier ist es das Böse in Anführungszeichen ist thematisiert, obwohl es einen komödiantischen, spöttischen Rahmen hat.
Ja, im Grunde eine schwarze Komödie dann, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nicht ganz so schwarz ist meine nächste.
Nummer 6 sind wir.
Nummer 6, ja. Es wäre bei mir Bill und Ted Teil 2.
Teil 2?
Teil 2. Keanu Reeves und Alex Winter als die absoluten Dumpfbacken vor dem Herrn.
Ja.
Die zusammen mit Tod ein voll krasses Abenteuer erleben.
Hoshi.
Volle Kanne. Und der erste, das ist ja der mit der Zeitreise, wo sie diese ganzen Geschichtspersönlichkeiten für ein Referat zusammensammeln müssen. Genau. Und der war schon ganz lustig und herrlich dämlich. Aber der zweite ist noch viel, viel besser. Die ganzen Ideen sind so verrückt. Und man kann gerade jetzt mit Blick auf Keanu Reeves, ich meine, hallo Matrix, Filmografie der letzten Jahre auch gar nicht glauben, dass er mal sowas gemacht hat.
Ja, heutzutage ist Keanu Reeves echt Mister, ich habe keinen Ausdruck, also keine Mimik. Und in den beiden Filmen war er dann doch ziemlich...
Ja. Yo!
Yo, Hoshi!
Und das Lustige ist ja, es gibt ein Drehbuch für Teil 3 und er versucht seit Jahren, das irgendwie umgesetzt zu kriegen. Irgendwie sehr absurd, die Vorstellung, jetzt einen 45-Jährigen oder ja, älter ist, Keanu Reeves nochmal in der Rolle zu sehen.
Ich meine, klar, Keanu Reeves altert anders als normale Menschen.
Ja,
ganz offensichtlich.
So wie Nick Cage, ne?
Ja, fast noch extremer, aber ja, ich glaube, die gehören zur selben Spezies.
Da gibt es noch einen Titel auf meiner Liste, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich kann echt nicht beantworten, ob ich Bill und Ted 3 sehen wollen würde. Wahrscheinlich würde ich innerlich ein bisschen sterben, wenn er schlecht würde.
Ja.
So wie du bei Indiana Jones 4 damals.
Ja.
Ich habe es besser vertragen als.
Ja, auf jeden aber Fall. Ich bin auch nicht in den Boden versunken.
Das würde aber, ich würde hier Gefahr laufen. Wenn Bill
ich
und
glaube
Ted
3, auch.
Ich glaube, das würde mich so schlimm treffen, dass ich jemanden auf einer Puppe zeigen müsste.
Wo er dich angefasst hat. Oh Gott. Jetzt bewegen wir uns aber auch in...
Kommen wir zu deinem nächsten Teil.
In düstere Gefilden. Ja, Nummer 6, ein Film. im Original Airplane, Ausrufezeichen. Die, wie heißt er auf Deutsch? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja. Erneut absoluter Gaga-Blödsinn. Einfach nicht zu überschreiben, eine Parodie auf Katastrophenfilme der 70er, insbesondere die mit Flugzeugen oder Flughäfen zu tun haben. Und es ist ja vom Team der nackte
Kanone. Das war mal richtig in, ne? Da gab es so richtige Trendfälle.
Ja, die meisten kenne ich davon nicht. Ich kenne so Flammendes Inferno und sowas. Aber ich weiß gar nicht. Auch vom Team Zucker, Abraham Zucker, die in der nackte Kanone gemacht haben. Und es ist absoluter, ja, wie gesagt, Gaga-Blödsinn ohne Ende mit dem aufblasbaren Co-Piloten, mit der Frau, mit der hysterischen Frau, die in einer Reihe eine geklatscht bekommt, um sich zu beruhigen und keiner hat Erfolg, mit dem Typen, der extrem schwitzt und mit Don't Call Me Shirley und so weiter. Auch wieder so viele Szenen, an die man sich einfach nur erinnern braucht und man hat wieder Spaß. Und das Coole ist, es ist einfach nur Gaga und trotzdem hat es irgendwie Hand und Fuß. Ich kann es nicht genau erklären, warum das funktioniert, aber da ist irgendwie ein Konzept hinter. Da ist, ja, auch wenn das absurd klingt, aber da ist ein Sinn hinter, wie dieser Blödsinn gemacht ist und wie er aneinandergereiht ist. Es ist nicht einfach nur eine Sketchparade, sondern da ist irgendwie ja ein größerer Zusammenhang, ein größeres Konzept hinter, der das Ganze zusammenhalten und funktionieren lässt. Und wenn das funktionieren lässt, dann sind diese Blödsinnsfilme für mich fast besser als alles andere.
Ich muss auch sagen, solche Filme vermisse ich heutzutage.
Ja, es gibt ja die Spoof-Filme.
Es gibt ja immer nur noch diese Movie-Filme.
Genau. Die ja von teilweise von mindestens einem des ZAZ-Teams gemacht wurden.
Ja,
was
aber
sehr traurig ist.
Aber das ist ja was ganz anderes. Das
eben, ist, da ist es wirklich nur Sketch-Parade und ohne wirklich Konzept.
Ja, und auch auf einem sehr, sehr geringen Niveau.
Eben, da geht es, glaube ich, nur darum, dass den zu parodierenden Film möglichst originalgetreu darzustellen und dann irgendwie einen Furzwitz dazwischen zu packen, damit es irgendwie witzig ist, tada, und nächster Film.
Wahnsinn.
Und ja, so funktioniert das nicht.
Ich meine, so ein Film wie Airplane hat natürlich auch halbwegs ja, verweise auf jeden Fall auf die aktuellen Sachen, aber nicht in diesem Extrem, wie es heute ist.
Richtig.
Ne? Ich meine, so ein Film wie The Starving Games brauchst du nicht gucken, wenn du nicht Hunger Games kurz vorher gesehen hast.
Ja. Und brauchst du, glaube ich, selbst dann nicht.
Sage ich einfach mal so frech. Den nächsten Film auf meiner Liste sollte man aber gesehen haben.
Nummer 5.
Okay, und zwar, ich habe lange mit mir gerungen, welchen Nackte Kanone ich draufpacke oder welchen Hortschatz.
Okay.
Konnte mich aber nicht mit mir selber nicht einigen.
Also keinen.
Also habe ich keinen davon genommen und stattdessen Dumm und Dümmer gewählt.
Ja, aber ich hab erwartet, dass du Dumm und Dümmer nimmst. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ja. Der gehört dahin.
In den 90ern war ich nämlich großer Jim Carrey-Fan.
Ja, wer der irgendwo zwischen 1980 und 90 geboren ist, nicht.
Ja, ich meine Cable Guy und Ace Ventura, der Dummschwätzer. Also gerade was diese physische Komödie auch betrifft, war ja so genial, Jim Carrey. Ich vermisse diesen Jim Carrey.
Ja, ich finde Ace Ventura ein bisschen besser als Dumm und Dümmer. Beide Teile, aber ja, Dumm und Dümmer ist auch Blödelhumor, der irgendwie ein Konzept hat.
Ja. Und diese beiden Dumpfbacken sind so dämlich. Sie sind ein bisschen wie Abbott und Costello aus den 40ern. Nur noch dämlicher.
Noch dämlicher.
Und
wie die Stooges.
Wie die Stooges.
Ja.
Ein bisschen. Wobei die Stooges von ihrer Comedy-Art noch mehr so ins Kindliche abdriften.
Und es gab ja auch noch.
Man Hour. Mehr noch in Richtung Schmerz und sich gegenseitig was antun.
Ja.
Es gab ja ein Stooges Remake vor ein, zwei Jahren.
Nie gesehen.
Das war nicht schlecht, aber das war auch halt sehr auf diesen Kopfstoß und rumgealbere. Im Grunde wie, keine Ahnung, als wenn irgendwelche Erwachsenen was vor Vierjährigen spielen und die dann zu lachen. Lustig, aber aus der Zielgruppe bin ich schon 20 Jahre raus.
Dumm und Dümmer.
Dumm und Dümmer, genau. Dumm und Dümmer ist fantastisch und da gibt es ja jetzt einen zweiten Teil, der dieses Jahr rauskommt. Und wir hatten es ja gerade schon mit Bill und Ted.
Hast du Angst oder freust du dich?
Ich hatte Angst, aber als ich den Trailer gesehen habe, war die Angst eigentlich weg. Weil die Farrellys sind das ja, die den gemacht haben. Die haben die letzten Jahre eher lahme Sachen gemacht, wo man auch gemerkt hat, okay, da war jetzt kein
Herz. Unter anderem den Stooges-Film.
Unter anderem der Stooges-Film, der Bezug auf, der war an sich, ging ja so, aber wenn man ihn vergleicht mit den anderen Stooges-Sachen, den alten, war er super. Er hat das absolut perfekt eingefangen und die drei Typen haben diese alten, die echten Stooges, auch perfekt nachgeahmt.
Die Stooges waren nie so meins, also wenn von diesen alten, waren eher die Marx Brothers.
Ja. Okay.
So, habe ich jetzt
den Podcast jetzt an dieser Stelle. Nein, Spaß. Ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe von Dumm und Dümmer 2, war ich ganz angetan, weil es wirkte, ich meine, gut, sie sind wirklich 20 Jahre älter. Ich meine, 20 Jahre, hallo? Aber ich weiß nicht, wie es im ganzen Film ist, aber im Trailer wirkte der Humor sehr ähnlich. Ähnlich gut, ich musste sehr lachen bei dem Trailer. Und wenn Keanu Reeves das auch hinkriegen könnte für Bill und Ted 3, wäre es natürlich fantastisch. Aber dafür müsste, wie du schon sagst, Keanu ist halt sehr hölzern geworden in den letzten Jahren.
Yeah.
Er müsste sehr viel lockerer werden.
Aber wenn er das wirklich, wenn das von ihm ausgeht, also so kleines
Ja, eben, es kommt ja
von dann, ihm. Dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass er wirklich Lust drauf hat.
Das könnte lustig werden.
Ja.
Lustig werden könnte auch dein nächster Titel, oder? Wenn ich ihn gucken würde, weil ich ihn wahrscheinlich nicht kenne. Was?
Doch, den kennst du. Den kennst du. Ich habe fast die Befürchtung, dass er auch auf deiner Liste steht.
Langweilig.
Ja. Und zwar ein kleiner Film namens Austin Powers, Pause, International Man of Mystery.
Der Erste.
Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat. Der Erste, ja.
Der steht nicht auf meiner Liste. Sowas steht nicht auf meiner Liste.
Okay, nee. Ich bin ein bisschen geschockt.
Tja.
Und umso mehr gespannt, was da noch kommt. Nein, Austin Powers, ein Film, der fast perfekt auf meine sehr, sehr zwiespältige Beziehung zu James Bond reagiert.
Was?
Der
Erläutere.
Naja, James Bond ist einerseits sehr unterhaltsam und andererseits ein Mega-Macho, Sexismus-Arschloch, der einfach so behauptet, die Welt gehört ihm. Und die Welt ist nicht genug. Ja. Ich habe halt regelmäßig bei Bond-Filmen so ein bisschen, ja, es ist so eine Hassliebe, weil es viele Szenen gibt, wie zum Beispiel die Vergewaltigung von Pussy Galore durch James Bond in Goldfinger, nicht so gehen. Und Austin Powers, vielleicht thematisiert er das nicht konkret, aber er macht sich in der Form über James Bond lustig und ist gleichzeitig irgendwie trotzdem eine Art Yeah-James-Bond-Film, die genau richtig ist. Und abgesehen davon ist der Film einfach nur herrlich dämlich und auch wieder auf diese geniale, funktionierende Weise. Allein, wo Austin Powers den Flur herunterfährt mit diesem kleinen Karren und dann wenden will und sich genau, ja, und nur 5 cm Rangierabstand hat und dann vorwärts, rückwärts, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber es funktioniert. Die Fembots und Vanessa und zum Schluss das Spielchen, wo Obst und andere Nahrungsmittel die entscheidenden Körperstellen der nackten Austin Powers und Vanessa verbergen. Herrlich. Ich würde fast sagen, Teil 2 hat die bessere Schattensequenz und so weiter, aber an sich gefällt mir der erste definitiv am besten.
Der erste ist fantastisch. Das Geniale ist, wenn man die Bond-Filme kennt, dann ist ja zum Schießen super, man muss von ihm alles lachen. Aber man muss nichts von Bond kennen und findet ihn trotzdem richtig super.
Bei jeder. Die Sprüche funktionieren auch im Deutschen, was echt selten ist, gerade bei sowas. Aber oh, benimm dich ist immer noch herrlich. Oder auch die
Yeah, Baby, yeah.
Allein für die Szene, wo der eine Handlanger von Dr. Evil stirbt. Ich weiß nicht, ob durch die Haie mit Laser oder so.
Ich glaube, Will Ferrell ist das, glaube ich.
Und dann sieht man, seine Frau zu Hause bekommt einen Anruf, hat gerade das Baby auf dem
Arm. So geil, ja.
Und kriegt einen Anruf und ihr Mann wurde im Dienst getötet von Leuten. Allein für solche Anspielungen auf die Hintergründe von dem, was wir in James Bond einfach so hinnehmen. So, das ist richtig genial. Und dann natürlich so die Szene wie mit der großen Dampfwalze. Mit dem Nachnamen. Nein, komm nicht näher. Und dann die Totale, wo die erstmal 30 Meter auseinander sind. Absolut herrlich. Und Dr. Evil an sich ist großartig.
Dr. Evil.
Ja. Minimi liebt Schokolade. Scotty nicht.
Ja, die Feindschaft in den eigenen Reihen. Ja. Ist auch super.
Alle raus hier. Sie nicht Mann, sie nicht Frau, sie nicht Typ, der an diesem Apparat einfach nur Knöpfe drückt.
Und dann geht's so weiter, bis
alle nur Scott muss raus.
Ja.
Herrlich, ja.
Okay, soll ich mal zu einem ganz anderen Film kommen?
Ja, deine Nummer 4.
Okay, meine Nummer 4 ist Austin Powers 2.
Kein Scheiß.
Ja.
Da steht da wirklich so, du hast das nicht jetzt gerade umgedreht.
Nein, da steht wirklich Austin Powers 2.
Das heißt, ich halte mal die anderen zu. Wo sind wir denn jetzt? Austin Powers 2.
Tatsache.
Scheiße. Ja.
Du hast ja gerade gesagt, dass die Schattensequenz im zweiten besser ist. Ja, stimme ich dazu. Ich finde aber auch den ganzen Film besser als ich erst.
Ja, offensichtlich.
Der erste ist fantastisch, gar keine Frage. Aber ich finde zum Beispiel die weibliche Gespielin im zweiten, Heather Graham, ist viel, viel besser.
Felicity Schickflick, auch da finde ich das Deutsche fast witziger als Shagwell, ist cool, aber ich mag Vanessa mehr.
Ich finde den erweiterten Konflikt quasi im Hause Dr. Evil besser. Denn im Grunde, der erste Teil etabliert alle Figuren, das Setting, den Humor. Und es gibt so viele geniale Szenen. Aber der zweite ist irgendwie noch selbstbewusster. Und ich finde Jay Roach Regie sogar noch besser als beim ersten. Die Musik ist sehr viel besser als beim ersten. Jetzt könnte man ja sagen, ja, beim dritten Teil muss dann ja auch alles besser sein. Nein, der dritte Teil ist
da geht's
überladen. Es gibt zu viele weit. Cameos, es gibt zu viele Szenen, die plötzlich zu aufgesetzt wirken.
Ja, und da bewegt sich der Film mehr in diese Ekelrichtung mit Körperflüssigkeiten und dem fiesen Fettsack und so weiter.
Ich meine, er hat auch seine Momente mit Goldständer und so, gar keine Frage. Aber der zweite hat es mir angetan.
Will ich gar nicht drüber streiten. Ich glaube, du fragst mich nächste Woche nochmal. Vielleicht wäre dann sogar der zweite besser. Also die finde ich beide richtig top.
Wer ist denn deine Nummer 3?
Wir sind erst bei 4.
Oder Nummer 4.
Oder möchtest du, dass ich einen überspringe?
Ja, der ist bestimmt eh langweilig. Also von da.
Glaube ich nicht. Meine Nummer 4 lautet Team America, World Police.
Wieso wusste ich das?
Keine Ahnung, weil wir uns ein bisschen kennen.
Kann sein.
Schätze ich mal. Ich war und bin Fragezeichen South Park Fan und ich mag den South Park Film, aber Team America ist der Punkt, wo Trey Parker und Matt Stone, wo das ganze Genie dieser beiden Leute zusammenkommt. Das Konzept ist super, die Sprüche sind super, die absolut plumpe In-Your-Face-Kritik auf alles Mögliche ist super. Und ganz besonders, ich mag Musicals und diese Lieder sind der absolute Bringer. Von Everyone Has AIDS. Ja, einfach mal so ein easy going, yeah, 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 everyone has AIDS.
Wie kann man das machen?
Ne? Wie kann man das machen, ja. Und das ist auch wieder böse Themen, gefährliche Themen, unangenehme Themen auf eine Weise vermittelt, die ich weiß nicht, wie es geht. Ich wüsste nicht, wie es geht, aber dafür bewundere ich die beiden. Aber es funktioniert einfach. Oder Lieder wie Pearl Harbor Sucks, As I Love You oder so. Dann natürlich America Fuck Yeah, was seit einigen Jahren für Captain America verwendet wird.
Den ja.
Und natürlich Kim Jong-ils Ronery. Einfach absolut super. Und dann die ganzen Figuren großartig. Sei es nur das Team selbst, der diese absolut dämliche Held, die Nebenfiguren, die Frauen, oder dann die ganzen Stars. Matt Damon, der absolut dämliche Alec Baldwin. Wunderbar. Und natürlich eine der bizarrsten, wenn nicht gar die bizarrste Sexszene der Filmgeschichte.
Bizarrer als die von Seed of Chucky.
Ja, an die muss ich auch denken. Ich meine, die Marionettentechnik ist sowieso ziemlich genial umgesetzt, wie Thunderbirds und so weiter. Allein am Anfang diese große Zerstörung von welche Stadt ist es? Ich weiß nicht mehr. Ist es Paris? Ja, genau, Paris. Oder nachher, wenn der Damm da bricht, ziemlich herrlich. Aber diese Sexszene, unbeschreiblich. Und da passieren auch so absolut abartige, widerliche, unbeschreibliche Dinge. Und du denkst nur, warum? Und gleichzeitig ist es, ich mag eigentlich keinen Fake-Humor. Deswegen, wie gerade gesagt, Austin Powers 3 geht mir schon zu weit. Aber hier in diesem Umfeld und die Art und Weise, wie Trey Parker und Matt Stone das machen, absolut genial.
Team America.
Team America.
Also, bei mir war es so, als Team America rauskam, war ich noch kein South Park-Fan. Das kam erst später bei mir. Und als Team America rauskam, dachte ich mir, eine Komödie mit Puppen? No way. Keine Chance. Ja, da war ich schon so ein elitärer Arthouse-Gucker.
Ja, du Snob.
Kein Puppen-Musical antun, um Gottes Willen. Aber nachdem ich dann gefühlte 17 Staffeln South Park an einem Tag geguckt habe,
also ungefähr,
war ich so hin und weg und habe mir... Ich bin kein großer Fan von dem South Park-Film, muss ich an dieser Stelle sagen. Die Lieder sind teilweise ganz lustig, aber der Film setzt zu sehr auf Lieder. Und da bin ich nicht der größte Musical-Fan.
Ach du Banause.
Aber Team America ist besser als der South Park-Film. Denn er ist noch sehr viel lustiger und die Lieder sind... Da muss ich wirklich nachgeben und sagen, die Lieder sind wirklich richtig gut.
Richtig gut, ja.
In meiner Nummer 3 gibt es auch Lieder. Okay. Es ist kein Musical, aber...
Ich habe mich auch ehrlich gesagt überrascht. Ja, weil du bist Musical-Hater.
Ja. Wobei ich...
Mit Passion.
Wobei, mein Freund, ich habe Hairspray mit John Travolta geguckt, du nicht.
Und wie ich den geguckt habe.
Du hast den geguckt?
Ich habe den geguckt.
Oh Gott.
Wir beiden waren das also.
Wir beide waren das, ach so.
Ich habe den geguckt, ich fand den mittelmäßig.
Dir ist klar, dass wir jetzt gerade alle Zuhörer verloren haben.
Danke, dass, so lange wie es gedauert hat. Bis zum nächsten Mal.
Ja, aber ich glaube, hier ist eh so ein bisschen wie bei Wet Hot American Summer. Der Stecker ist eh nicht drin, ne?
Aha. Drei Leute haben das geschnallt.
Okay, meine Nummer 3 ist schon wieder ein Film aus diesem Jahr. Ich weiß, irgendwie ist es armselig. Also, ich bin nicht erst letztes Jahr angefangen, Filme zu gucken. Aber dieser Film ist auch so fantastisch und so lustig. Wahrscheinlich zählt es wenig als Komödie, aber Wes Andersons Grand Budapest
Hotel. Ja, schon. Ich hatte ja am Anfang schon ihn erwähnt, dass er bei mir nicht sehe. Aber
ich habe ihn gar nicht als Komödie erwartet, aber ich habe den ganzen Film so lachen müssen.
Dass ich weiß, du sagst neben mir, ich habe mich fast geschämt, du warst so laut.
Ja, die ganzen anderen Arthouse-Leute haben mich schon böse angeguckt und mit Tee nach mir geschmissen. Tee. Ich habe einfach meinen Schal nach hinten geworfen.
Deinen Schal, genau. Ich habe 3 Meter langen Snob-Schal.
Ich habe so lachen müssen. Ich finde, der Film ist fantastisch. Und das meiste sind nicht mal Gags als solche, sondern es ist einfach oft nur der Situationshumor oder die Blicke.
Ja, genau, Blick und Reaktion, wie die mit der Situation umgehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, einer der wenigen wirklichen Gags ist das mit Jeff Goldblums Katze.
Ja.
Wollen wir jetzt nicht verraten, aber das mit der Katze, ich will nicht sagen Lieblingsszene des Jahres, aber definitiv eine, die sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist.
Vor allem, wer jetzt kein Fan von Wes Anderson ist, der kann vielleicht von Anfang an sagen, oh, dieser seltsame Regiestil, die komischen Einrichtungen und so, das ist mir alles so verklemmt. Aber der Film holt auch viel Humor gerade daraus, dass du halt diese total komisch aussehenden Hotels siehst, die so total bieder und spießig aussehen. Und dann kommen da diese total abgefahrenen Figuren.
Ja.
Super lustig. Kann ich mir empfehlen.
Ich mag den auch, aber wie gesagt, in meiner Jahresabschlussliste wird der sicherlich, kann ich schon mal spoilern, sehr, sehr weit oben stehen, aber bei den Komödien jetzt, bei dieser Liste, erstens noch zu früh und zweitens nicht Komödie genug. Obwohl ich auch sehr, sehr, sehr viel gelacht habe. So. Meine Nummer 3, ein Film namens Bringing Up Baby oder auch Leoparden küsst man nicht. Mhm. Ein Film von 1938, ja, wir sind wieder einige Jahre in der Vergangenheit. Cary Grant und Katharine Hepburn, zwei der absoluten Giganten der Komödie. Ich glaube, es gibt vielleicht neben den beiden, vielleicht Peter Sellers, Jack Lemmon, Chaplin, viel bessere Leute kann man in einer Komödie nicht haben. Und das ist eine von diesen Screwball-Komödien, die es in den 30ern, 40ern in den USA zuhauf gab. Also ein Mann und eine Frau mögen sich eigentlich nicht und irgendwie durch absurde Verwicklungen am Ende lieben sie sich. Genauso wie It Happened One Night, Philadelphia Story,
Anaconda.
Nicht Anaconda, His Girl Friday, The Lady Eve mit der tollen Barbara Stanwyck und so weiter. Und viele, viele tolle Filme. Oder Holiday mit demselben Paar, auch mit Cary Grant und Katharine Hepburn, der vielleicht an einem anderen Tag auch in der Top 10 aufgetaucht wäre, aber da ich diesen Film schon drin habe, wollte ich ein bisschen mehr Abwechslung. Jedenfalls, da geht es darum, Cary Grant spielt so einen etwas, ich will nicht sagen hochgestochenen, aber schon so ein bisschen so einen nerdigen Professor, der sich daran gesetzt hat, ein Dinosaurier-Skelett zusammenzubauen, einen großen Brontosaurus.
So ein Nerd.
Ein Nerd, auf jeden Fall ein Nerd. Und ihm fehlt nur noch ein Knochen, dann ist das Skelett fertig. Und dann trifft er auf Katharine Hepburn und sie ist eine absolute, wie sage ich das jetzt am nettesten? Viele würden wahrscheinlich sagen Schreckschraube oder Chaotenfrau. Auf jeden Fall bringt sie das Leben von Cary Grant sehr, sehr, sehr durcheinander. Und es gibt viele, die Katharine Hepburns Figur so unausstehlich finden, dass sie den ganzen Film dadurch unausstehlich finden. Aber ich finde es einfach nur herrlich, weil die beiden einfach nur so ein extrem gutes Gespür für Comedy, für Timing, für Dialoge haben. Absolut herrlich. Und die Verwicklung dann, wenn sie ein Hausleoparden hat, der irgendwann natürlich ausbricht und der wieder eingefangen werden muss, und wenn ein Leo, wenn der Knochen verschwindet und gejagt werden soll, wenn Cary Grant mal wieder den Verstand verliert, was um ihn herum passiert, absolut herrlich. Also wer auf diese altmodischen Komödien steht, die meiner Meinung nach zwar altmodisch sind, aber immer noch funktionieren, da ist kein oder wenig Humor drin, der jetzt wirklich antik wirkt oder so. Vielleicht so ein paar Vorstellungen wie Ehe und Partnerschaft funktionieren einfach, weil damals waren die Leute verliebt und haben am nächsten Tag geheiratet.
Ja, der gehört sich
einfach. Ist halt damals im Film so. Aber abgesehen davon ist der Humor erstens messerscharfe Dialoge, rattenscharf, schnell durchgeknallt. Absolut herrlich. Einer meiner Lieblingsfilme.
Hört sich ganz danach an.
Ja. So, wir nähern uns fast dem Finish.
Ja.
Okay. Nummer 2.
Meine Nummer 2. Oh, Jesus.
Oh, Jesus.
Nicht die Passion Christi, sondern ja. Auch nicht die letzte Versuchung Christi.
So viel zum Thema Komödien und wie weit gehen Komödien.
Nein. Ich sag es nicht. Nein. Okay, meine Nummer 2 ist, nein, ich sag's nicht.
Jetzt schwebt hier so was ganz Finsteres im Raum und keiner mag es auszusprechen.
Meine Nummer 2 ist von Sam Raimi, Evil was? Dead Nummer 3.
Was?
Tanz der Teufel, Armee der Finsternis.
Wow, wow, wow.
Ja.
Erstens, der ist in der Top 10 und zweitens, er ist auf Nummer 2.
Ja, Mann.
Holy Guacamole.
Ich meine,
erkläre.
Tanz der Teufel fing als Terror-Horror-Film an, im Fall.
Ja.
Low Budget, aber super einfallsreich gefilmt, sehr spannend. Und beim zweiten Teil, der so ein bisschen fast Remake des ersten Teils war, ging Sam Raimi auf einmal darüber, Comedy einfließen zu lassen. Und zwar Slapstick.
Ja.
Und das war eine sehr komische Mischung, die ziemlich gut funktioniert. Aber der Film war trotzdem halt noch eigentlich mehr Horrorfilm als Komödie. Und beim dritten Teil hat er sich dann gedacht, komm, der erste war nur Horror, der zweite war Horror-Komödie, dann machen wir den dritten Teil nur Komödie. Und das Lustige ist, er ist halt in so einem Mittelalter-Szenario mit Rittern.
Und Fantasy-Elementen.
Und Fantasy-Elementen mit Hexen und so. Ja. Und ich finde den Film so genial, weil Bruce Campbell war nie besser als Ash. Dieser mega selbstbewusste Typ mit einer Kettensäge als Arm und einer Shotgun, der da alles quasi für schwachsinnig hält und da die Frauen rettet und die
holden Mägde.
Die holden Mägde, die natürlich auch gleich am Lagerfeuer beschläft, klar.
Beschläft.
Und einfach die coolen Sprüche und dann so richtig piekt der Film, wenn Sam piekt Raimi komplett in die Slapstick-Kiste greift und zum Beispiel der böse Ash aus dem guten Ash herauswächst und sie sich dann gegenseitig schlagen.
Und er dann zerhacktstück wird und die vielen kleinen Ash-Stücke zu Mini-Ashs werden.
Ja, genau. Und sie greifen dann den guten Ash an. Mhm. Und zum Schluss diese ganze Zombie-Armee. Es ist fantastisch. Der Film ist absolut einzigartig in seiner Art. Und sicher, viele können jetzt meckern, dass der Film halt irgendwie so das Originale verlassen hat, die ganzen Horrorsachen und so.
Das ist für mich nicht so das Problem.
Und er ist teilweise auch ein bisschen trashig. Also von den Effekten her ist es teilweise ein bisschen trashig, aber es ist egal, weil der Film
hat wahrscheinlich nicht so viel mehr als die ersten beiden gekostet.
Richtig, aber der Humor ist wirklich fantastisch. Und wie bei Austin Powers ist er konstant. Es gibt nicht nur ein, zwei lustige Momente, es ist wirklich andauernd lustig. Und das ist eine schwere Kunst, die meisten Komödien nicht schaffen.
Ja, also da wird zumindest regelmäßig versucht, aber für mich sind die Treffer halt so ein bisschen sporadisch.
Also jetzt als Vergleich, es ist eine Komödie halt im Horror-Genre. Viele mögen Shaun of the Dead. Ich mag Shaun of the Dead auch, aber Armee der Finsternis ist für mich sehr viel lustiger.
Ja, da unterscheiden wir uns.
Ich würde sagen, Shaun of the Dead ist der bessere Film, aber Armee der Finsternis ist für mich der viel lustiger. Das viel lustiger Erlebnis.
Yes. Also da bin ich das Gegenteil. Also Shaun of the Dead ist... Ich war kurz davor, den da reinzupacken und dann dachte ich, ja, aber ist er wirklich Komödie und wie... Und generell ist Edgar Wrights Cornetto-Trilogie eine Komödie. Ich würde sagen, Shaun of the Dead ist bei mir Top 15 und Armee der Finsternis, ich finde zwar okay, aber ich bin nie so richtig warm geworden damit. Bricht das jetzt dein Herz?
Ja, ich gehe jetzt hier sterben.
Ja. Vielleicht... In meiner Nummer 2 gibt es nämlich auch Ritter.
Lass mich raten. Es ist ein alter Film von 1920 oder so, wahrscheinlich. Aus dem Iran in Französisch.
Aus dem Iran in Französisch. Vor allem, jeder weiß auch, dass im Iran der 20er Türkisch gesprochen wird.
Es geht bestimmt um irgendwelche Bußmönche, die durch die Gegend laufen und irgendwie den Testamente verlesen, ja, von irgendwelchen
Bußmönchen. Es geht um Maklern. Bußmönche. Die gehören aber zu Volksfront von Judäa. Ach nee, der jüdischen Volksfront. Nein.
Steh los.
Ich hab's fast verraten, nur auf den falschen Film. Monty Python and the Holy Grail. Ritter der Kokosnuss.
Holy Python.
Oh, Holy Python, ja. Ich weiß, Monty Python Humor ist sehr, sehr, sehr speziell. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat Life of Brian, den ich auch toll finde, den höheren Status. Aber für mich war es immer die Ritter der Kokosnuss.
Bei mir war es so ein nackte Kanone-Szenario. Ich konnte mich nicht entscheiden, welchen, also habe ich es da rausgelassen.
Ja. Mir fällt die Wahl da relativ schwer. Das ist, wie gesagt, ich find Life of Brian super, aber nicht so super wie Ritter der Kokosnuss. Ich habe meistens schon nach dem Vorspann Bauchschmerzen, weil ich so viel gelacht habe. Wenn während des Vorspanns durch die Untertitel irgendwie das Untertitelteam stirbt und ersetzt wird durch die anderen und so weiter und irgendwelche Blödsinn da steht, da bin ich meistens schon halb tot auf der Couch. Und dann einfach diese absolut absurde Aneinanderreihung von Motiven aus der Artus-Sage, von dem frechen Franzosen in der Burg, der als zu König Artus einfach mal sagt, verpiss dich, und dann werfen sie mit Kühen und die Ritter, die immer nie sagen, und der schwarze Ritter, der selbst ohne Arme und Beine noch sagt, lass uns unentschieden sagen.
Genau, das ist nur eine Fleischwunde. Ich spuck dich blind.
Ja, nur eine Fleischwunde. It is but a flesh wound. Oder in der Höhle, wo erstens der Typ seine Schmerzensschreie in den Fels gemeißelt hat. Der Schatz liegt im Schloss dazu. Ah! Oder wo sie vor dem Drachen fliehen und nur gerettet werden, weil dem Animator, wie uns der Erzähler des Films erklärt, weil der Animationskünstler das Geld ausgegangen ist. Nur deswegen konnten sie das überleben. Absolut, absolut bescheuert, herrlich und trotzdem irgendwie clever und zu einem gewissen Teil auch irgendwie subversiv. Also,
oder wo er sich durch die ganze Burg metzelt und im letzten Zimmer ihm einer sagt, du, hör mal, das war die falsch.
Ja. Und das ist teilweise auch so clever inszeniert. Es gibt diese Szene, da stehen zwei Wachen am Eingang von der Burg und gucken so aufs Feld heraus und dann kommt der Gegenschnitt und wir sehen, wie jemand auf die beiden zuläuft, so 300 Meter entfernt. Dann schnitt wieder zurück auf die Wachen, die bleiben relativ entspannt, schnitt zurück auf den anderen Typen, sind immer noch 100 Meter entfernt. Schnitt zurück auf die Wachen, schnitt zurück auf den Typen, immer noch 100 Meter entfernt. Schnitt zurück auf die Wachen und bam, sticht er die ab. Absolut genial. Das ist auch in der Regie und im Schnitt und so weiter absolut geniale Sachen. Und Terry Gilliams Zwischenanimationen sind natürlich herrlich. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man mit Monty Python Humor nicht klarkommt, aber...
Ja, der ist schon sehr speziell.
Ich finde ihn absolut genial und selten genialer in einem narrativen Rahmen wie in Ritter der Kokosnuss.
Also ich liebe die Monty Python Filme alle. Ich finde die großartig. Auch Das Leben des Brian. Wie gesagt, ich konnte mich echt nicht entscheiden, welchen davon. Und ich habe auch schon so geahnt, dass du einen nehmen würdest. Deswegen wollte ich es nicht riskieren. Ich wusste, dass du niemals Austin Powers 2 nehmen würdest. Also konnte ich da sicher zugreifen. Aber
das zeichne dich mal wieder als Netteren auf. Ich habe einfach gemacht, was mir in den Sinn kam.
Ja, wir sind ja halt in Good Cop, Bad Cop, ne?
Okay.
Oder Bad Cop, Worst Cop.
Okay. Schnief.
Nein, aber ich glaube, deine Liste ist erstaunlich kommerziell, muss ich sagen. Also
genau, mit einem belgischen Animationsfilm, mit Black Dynamite.
Ja, absolut.
Mit einem Marionetten-Satirenfilm.
Also ich denke, ich spreche für viele Leser, wenn ich jetzt sage, dass man bestimmt anderes erwartet hat.
Vielleicht. Ich hätte auch gerne noch viele andere genannt. Keine Ahnung. Sei es Groundhog Day, sei es Murder by Death, hier eine Leiche zum Dessert.
Der ist sehr gut. Ich hätte ihn aber nicht als strikte Komödie.
Ja, den auf jeden Fall. Oder auch der vielleicht witzigste Disney-Film, Ein Königreich für ein Lama.
Den fand ich ja nicht so pralle.
Ja, du hast ja auch keine Ahnung.
Richtig. Dafür habe ich dich ja hier sitzen.
Tada, hätten wir das auch geklärt. Okay, so, ich glaube, es ist Zeit für die große Nummer 1, oder?
Ja.
Oh.
Ah, hier kann ich sicher sein, dass du mit Sicherheit diesen Titel nicht auf deiner Liste hast. Selbstverständlich Top 1 Million, ja okay, vielleicht 1 Million. Sagen wir Top 10.000, da ist er bestimmt nicht drunter.
Wow, Moment, geht das? Ja. Jetzt bin ich ja fast geneigt zu überlegen, was das ist.
Wer loyaler BG-Leser ist, der weiß das natürlich. Meine Nummer 1 ist Phantomkommando.
Oh, du unterschätzt mich aber.
Ende der 80er, Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Das ist der Film.
Du hast mich ja bekehrt bei diesem Film. Von daher, also in der Top 100 ist er bestimmt bei mir dabei.
Ich meine, die meisten kennen Arnold Schwarzenegger nur als den Terminator oder Conan oder als den Typen aus Versprochen ist versprochen.
Oh Gott.
Nein, der Arnie hat Ende der 80er diesen total komischen Actionfilm gemacht.
Ja, eben, es ist
der absolut fantastisch.
Eigentlich ein Actionfilm.
Er ist vom Grundgerüst her ein ganz normaler Actionfilm mit einem Standardplot. Böse Jungs klauen, entführen seine Tochter und dann muss er losziehen und alle bla machen.
Ja, er muss den großen Baumstamm, den er gerade durch den Wald trägt, zur Seite legen.
Das Lustige ist, dieser Film ist so klottenhol dämlich, dass man davon ausgehen muss, dass alles so gewollt und geplant ist. Dass der Film quasi auch eine Dekonstruktion seines ganzen Genres ist, der die ganze Kritik an stumpfen, maskulinen, macho, Testosteron-Action-Filmen durch ein Sieb geschüttet hat und daraus einen lustigen Film gemacht hat. Allein schon, ich meine, Arnie war Ende der 80er die Oberkante, Mr. Universum, was nicht alle.
Ja, ich glaube, viel breiter sah er nie wieder aus.
Ja, und es ist einfach so genial, weil die Sprüche sind, ich meine, Arnold war ja auch für seine One-Liner bekannt. Und die ganzen Sprüche.
Klar, Schwarzenegger hatte mehr Verständnis von Humor, als viele glauben.
Ja, und auch sein, man ist nicht einfach nur der Muskeltyp, der hat Charisma ohne Ende. Ja. Und er hat gerade für diese One-Liner ist er auch so bekannt geworden, weil er halt auch gutes Comedy-Timing hat. Sprich, so Sachen wie, hey Sully, weißt du noch, dass ich dir versprochen habe, dass ich dich als Letzten umbringe?
Ja.
Tja, ich habe gelogen. Und ich meine, bei uns kam das jetzt total schlecht mehr, aber der Mr. Universum bringt das fantastisch. Und er bringt das bei jedem, der Film hat bestimmt 20 One-Liner oder so, und der bringt alle.
Hast du da nicht eine Null vergessen?
Oder 200 meinetwegen, ja. Und das Geilste ist, zum Schluss kommt es dann zu einer großen Action-Sequenz, wo Arnold das Lager der Bösen stürmt, und da sind bestimmt 200 Leute oder so, die da Wachposten sind.
Mindestens, ja.
Und Arnold steht da, hat sich so eine Weste angezogen mit zig Waffen dran und
fängt in einer der genialsten Schnittmontagesequenzen des Action-Kinos.
Ja, und dann läuft er los und fängt an, auf diese Leute zu schießen. Und man kritisiert ja so oft an Actionfilmen irgendwie, die Bösen treffen nie den Guten. Ja. Der Gute immer. Und hier wird es auf die Spitze getrieben.
Der steht da mitten auf weiter Flur und ballert da rum. Stehend.
Ja, stehend. Und keiner trifft ihn. Er mäht alle Lieder. Und es ist einfach göttlich. Dazu gibt es die ganze Zeit, das Schöne ist, es gibt noch so einen Palin-Palin komischen Soundtrack, Pardon. Der den ganzen Film immer relativ gleich bleibt. Und das setzt ihm nochmal die Krone auf. Dadurch wird es mal, ja, dieser Film ist dämlich, Leute. Nein, Film wie diesen gab es nie wieder. Und ich liebe ihn einfach. Ich habe schon tausendmal gesehen und er ist einfach grandios.
Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast mich da bei dem Film definitiv ein bisschen bekehrt. Ich mag den mittlerweile auch ziemlich, ziemlich gerne. Das ist auch für mich ist das so einer der wenigen Actionfilme dieser Ära, die einfach auch gefahrlos konsumierbar sind, weil der eben so selbstironisch ist und weil er ein komplett fiktives Szenario hat, wo man einfach mal lachen kann, wenn da 250 Typen abgeknallt werden oder mit einer losen einem Sägeblatt erworfen werden. Absolut herrlich. Ich frage mich manchmal, wie viel von dieser Ironie und wie viel von diesem Dämlichen beabsichtigt ist oder nicht. Aber doch, der Film ist wirklich spaßig. Und ja, jetzt, wo du es genannt hast, bin ich eigentlich überrascht, dass ich nicht selbst drauf kommen konnte, welcher Film da auf deiner Nummer 1 ist. Irgendwie, es macht absolut Sinn.
Was steht denn auf deiner Nummer 1?
Auf meiner Nummer 1. Möchtest du raten?
Es ist bestimmt kein Schwarzenegger-Film.
Soweit hast du schon mal recht.
Also Stallone.
Also Stallone. Damn. Stopp oder meine Mami schießt. Kein Scheiß.
Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Nein, das kann man nicht, natürlich nicht so stehen lassen. Also möchtest du raten, sonst schreite ich zu Tat.
Bestimmt immer das Alte.
Je nachdem, wie man alt definiert, aber ja.
In deinem Kosmos ist alt vor 1950.
Dann nicht.
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du Breakfast Club als Komödie zählst.
Nein.
Nein. Schweigende Lämmer.
Ja, aber nicht gut genug für diese Liste.
Oh Mann. Ich könnte jetzt lange raten, aber.
Ja, dann hast du jetzt noch 10 Sekunden, ansonsten geht's jetzt los.
Okay, einen Titel habe ich noch.
Ja.
Irreversibel.
Wow.
Nicht?
Da möchte ich nicht mal einen Witz drüber machen. Wow. Okay.
Okay.
So viel zu.
Willst du es dir vielleicht nochmal überlegen?
Ja. Buzzkill, ey. So. Meine Nummer 1, meine Lieblingskomödie überhaupt und einer meiner Lieblingsfilme generell.
Mhm.
Some Like It Hot. Manche mögen es heiß.
Mhm.
Mhm. Billy Wilder, Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe. Zwei Typen, die sich als Frauen verkleiden und in einer Frauenkapelle mitreisen, um vor schießwütigen Mafiosi zu fliehen. Vor Monsieur Gamache.
Also vom Grundplot sehr ähnlich wie Phantom Commando.
Genau, weil Schwarzenegger läuft auch in den Drag rum. Permanent.
Nein, zieht der Lemmen nicht auch einen Sitz aus dem Auto?
Ja, auf jeden Fall. Und er schnappt sich die Minigun und macht erstmal Tony Curtis Platz. Nein, absolut, absolut herrliche Komödie. Natürlich im Vergleich zu den anderen, ich hatte ja relativ viel Blödsinn-Humor in der Liste und dieses hier ist eine relativ klar erzählte Geschichte. Aber einfach perfekt inszeniert, perfekte Handlung, perfekte Figuren, absolut super Timing und wirklich Gags am laufenden Band und 99% Trefferquote. Und es ist auch ziemlich clever, wie durch dieses eigentlich relativ simple Konstrukt zwei Typen tun, so als wären sie Frauen und haben dann so dieses typische Charade-Spiel. Was dadurch für Mechanismen entstehen, auch hier als quasi romantische Komödie, die manche mögen es heiß irgendwie auch ist, wie sich der eine in Marilyn Monroe und der andere verliebt und der andere wird von so einem Multimillionär angebaggert und ist irgendwann fast dazu bereit, mit dem mitzufahren und mit diesem grandiosen Abschlussdialog von wegen Nobody's Perfect, also von vorne bis hin absolut perfekt, weil er megamäßig witzig ist, von genialen Leuten gespielt ist, von einem Genie inszeniert und weil die Handlung viel mehr hergibt als nur Gags.
Die Monroe ist auch ziemlich gut in dem Film.
Die Monroe ist ziemlich gut in dem Film. Ich weiß nicht, ob es wirklich Selbstironie ist oder ob es einfach nur Billy Wilder ist, der sie gut lenkt, aber ziemlich cool, als so ein bisschen von der Liebe enttäuschtes junges Mädchen, was mit der Kapelle reist und meint, ach, nie habe ich Glück. Und dann gerät sie an zwei gute Freundinnen, die sich als Kerle entpuppen. Absolut herrlich. Könnte ich jede Woche mindestens zweimal gucken.
Der Film ist richtig gut. Ich denke auch, wahrscheinlich viele, viele Jüngere geben dem Film keine Chance wegen der Story. Wahrscheinlich, oh, Männer in Frauenkleidung, langweilig.
Ich glaube eher,
aber
weil alt und schwarz-weiß.
Das wahrscheinlich auch, das kommt jetzt hinzu. Aber ich denke, man muss diesem Film einfach eine Chance geben, weil er fantastisch ist. Und man sollte es eher so sehen, da sind zwei Feiglinge, die sich verstecken oder zu verstecken versuchen.
Ja, Feiglinge, und ich meine, sie sehen einem Mafia-Mord zu.
Also vom Phantomkommando aus gesehen sind es Feiglinge.
Okay. Akzeptiert.
Aber es sind ja auch keine baumstammtragenden Supertypen.
Richtig, ich glaube, die müssen
die zusammen mal aus dem Flugzeug springen.
Die müssten zusammen einen Baumstamm tragen, den Arnie in dem Film mal ebenso auf der Schulter balanciert, während Alyssa Milano auf der anderen Schulter sitzt.
Nein, aber er ist. Manche mögen es heiß, es ist eine ganz fantastische Komödie. Und das ist auch eine, die auf, wie viele Screwball-Komödien, auf tollen Wortwitz und tolle Wortduelle auch setzt.
Ja.
Und das mit sehr viel Erfolg. Ja, okay.
Damit wären wir durch.
Damit wären wir durch. Ich glaube, wir beide haben jeweils sehr unterschiedliche Listen. Also auch in sich sehr unterschiedliche Listen. Mit alten und neuen Filmen, verschiedenen Humorarten. Ja, wer auch immer diesen Podcast hört, Aufgabe erkannt. Alle davon gucken.
Richtig, eine Menge Tipps. Deswegen sparen wir uns auch an dieser Stelle das sonst übliche und zuletzt ein bisschen ausgesetzte, was habt ihr zuletzt gesehen? Weil ich glaube, mit diesen, wie viele Filme haben wir jetzt genannt im Laufe dieser letzten Stunde?
Meine 10 plus deine 10.
Und zwischendrin noch 25, also eine Menge. Okay. So viele Tipps, damit seid ihr, glaube ich, erstmal versorgt.
Genau, also mit Phantomkommando fangt ihr an und dann mit meinen anderen 10 und dann könnt ihr mal gucken, was. Nein. Nein. Also von diesen beiden Listen ganz klar Phantomkommando und manche mögen es heiß. Die müsst ihr kennen und gucken.
Ja. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.